Du stehst viel mehr im Fokus. Ich bin der Übersetzer eigentlich. Wir machen das ja nicht für uns, sondern wir machen das ja für alle.
Die Korridorsanierung ist etwas Großes. Sie verändert, wie wir Baustellen denken und Infrastruktur modernisieren. Weg von vielen kleinen Baustellen über mehrere Jahre hin zu einer großen, klar gebündelten Maßnahme. Das Konzept der Korridorsanierung sieht vor, komplette Strecken zu sperren und über mehrere Monate umfassend zu erneuern. In unserem Korridorsanierungs-Special nehmen wir euch mit hinter die Kulissen und begleiten Kolleginnen und Kollegen aus den unterschiedlichsten Bereichen, die dieses Mammutprojekt in Bayern auf die Beine stellen. Heute ist Tobias Engelhardt in unserem Podcast-Studio in Augsburg zu Gast. Tobias war Lokführer und ist heute als Senior-Projektingenieur für die Themen Logistik und Betrieb im Team der Korridorsanierung Obertraubling Passau zuständig. Hallo Tobias.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Wir freuen uns, dass du da bist. Tobias, wenn du heute nochmal als Lokführer auf der Strecke Obertraubling Passau unterwegs wärst, an welcher Stelle würdest du sagen, hier merkt man, warum diese Generalsanierung nötig ist?
Man merkt es auf der kompletten Strecke eigentlich, dass es nötig ist, weil du keine Überholmöglichkeiten hast und hast auch keine Möglichkeit, im Gegengleis zu fahren. Ne? Und das wollen wir natürlich mit den Überleitstellen, die wir da aufbauen, ermöglichen, dass der Betrieb flüssiger ist und dass die Blockabstände zwischen den einzelnen Bereichen viel kürzer werden und mehrere Züge fahren können.
Ja, du kommst ursprünglich aus dem operativen Bahnbetrieb, warst Lokführer bei DB Regio und später bei DB Cargo. Wie bist du denn dann zur Korridorsanierung gekommen?
Ich war bei DB Cargo Lokführer, ich war da auch Gruppenleiter und später habe ich dann die Schichtenplanung für komplett Bayern übernommen als OE-Leiter und hatte dort dann die Lokumlaufplanung und die Schichtenplanung für die Triebfahrzeugführer. Und aufgrund dessen bin ich 2023 in den Kontakt mit der Generalsanierung gekommen, weil da die ersten Informationsveranstaltungen waren. Wir mussten Schichten ja schon mal vorplanen, wie können wir die Umleitungsstrecken machen, Kapazitäten an Lokführern ermitteln, was wir dafür benötigen. Und so bin ich eigentlich in den ersten Kontakt mit Generalsanierung gekommen. Dann gab es 2024 eine Veranstaltung in Nürnberg, da war dann die Aslihan Gebhardt schon da und da war so die erste Informationsveranstaltung für die EVUs, was kommt auf uns zu und wie müssen wir uns darauf einstellen. Und da an dem Punkt habe ich mir gesagt, schwierig. Große Herausforderung, aber ich bin immer einer, der wo sagt, ich würde da gerne dann auch aktiv meinen Beitrag dazu leisten und nicht nur sagen, ja, schwieriges Unterfangen, neue Art zu bauen, sondern ich habe mir da eigentlich den Anspruch genommen zu sagen, da will ich mithelfen und will, dass das wirklich auch funktioniert, weil aus der Erfahrung heraus von früher her sage ich, ist es für solche Projekte das Beste, was man machen kann.
Zwei Ergänzungen vielleicht. Die Aslihan Gebhardt ist die Projektleiterin von der Korridorsanierung Obertraubling-Passau. Mit ihr haben wir auch schon eine spannende Folge aufgenommen. Gerne nachhören. Und ein EVU ist ein Eisenbahnverkehrsunternehmen. Auf die kommen wir auch nochmal zu sprechen. Und gab es etwas, das dich jetzt beim Wechsel ins Projekt Obertraubling-Passau so richtig überrascht hat oder was nochmal ganz anders war vielleicht, als du erwartet hast?
Ja, ich bin jetzt seit 18 Jahren bei der DB und habe eine komplett neue Welt der DB kennengelernt. Also wirklich seit 18 Jahren Deutsche Bahn und es ist wieder eine ganz andere Welt gewesen. Also wirklich von, sei es wie diese Großprojektstruktur funktioniert, wie läuft es mit dem ganzen Projektsteuerung, Projektmanagement, das kannte ich vorher alles nicht. Und auch das Thema Bauen an sich bei der DB kannte ich auch nicht. Ich war immer nur der, wo die Auswirkungen gespürt hat, aber was dahinter läuft, das ist eine komplett neue Welt für mich, ja.
Und gibt es Dinge, bei denen du sagst, so das habe ich früher im Führerstand wirklich selbst gespürt und heute plane ich genau dafür eine Lösung? Das ist ja schon wirklich sehr, sehr besonders, einfach deine Perspektive, so Betrieb und Projekt zu vereinen.
Ja, das Thema flüssiger Verkehrsdurchlauf, genau. Ja, also wenn man wirklich mal eine Stunde lang irgendwo in der Pamba gestanden ist, weil es geheißen hat, jetzt müsste noch der Fernverkehrszug vorbeifahren oder ein Regionalverkehrszug und du im Güterverkehr bist da gestanden, hast du gedacht, ja, aber das geht doch da und da. Ne? Aber jetzt plane ich ja das, dass man es auch wirklich so machen kann, wie man sich das gewünscht hätte damals.
Korridorsanierung bedeutet meist Vollsperrung statt Bauen unter rollendem Rad. Ist das aus deiner Sicht eher Fluch oder Segen?
Segen. Also aus beiden Perspektiven betrachtet ist es wirklich ein Segen. Natürlich haben die Eisenbahnverkehrsunternehmen den ersten Schmerz, weil für längere Zeit nichts fährt auf dem Streckenabschnitt. Aber danach ist halt viel, viel besser, weil nichts schlimmer ist für Eisenbahnverkehrsunternehmen wie die Auswirkungen ad hoc zu spüren. Und wenn ich jetzt eine Strecke herrichte, die saniere und die wieder in einem Grundzustand ist, wo man belasten kann, dann ist es natürlich viel einfacher und ich muss nicht die ganze Zeit ad hoc drauf reagieren.
Was bedeutet die Korridorsanierung aus Sicht eines Lokführers und was aus Sicht eines Projektteams?
Aus Sicht eines Lokführers bedeutet es, ich muss wieder länger fahren und ich fahre eine längere Zeit nicht über diese Strecke vielleicht. Ne? Dass ich dann nur bis München fahre, anstatt direkt bis Passau als Beispiel. Das ist das aus der Sicht eines Lokführers. Und aus Sicht eines Projektes ist natürlich schon der, es wird ein anderer Fokus drauf gelegt, ob ich jetzt hier 115 Kilometer Gleise und 70 Kilometer Oberleitung saniere oder ob ich nur 20 Kilometer Gleise in einem eingleisigen Betrieb saniere. Du stehst viel mehr im Fokus.
Bei der Korridorsanierung Obertraubling-Passau bist du vor allem für Logistik und Betrieb zuständig. Lass uns da jetzt mal genauer hinschauen. Ja, bei einer Korridorsanierung muss viel Material zur Baustelle und genauso viel auch wieder weg. Wie organisiert man denn diese Logistik in einem Projekt dieser Größenordnung?
Also diese Logistik, wir kriegen sehr viel Unterstützung auch von unseren Schnittstellenpartnern, also sei es auch dem Thema, die die Schienen- und Schwellen- und Schotterversorgung durchführen. Aber grundsätzlich läuft es genauso ab wie in jedem anderen Projekt. Wir müssen Züge hinfahren und wir müssen Züge wieder wegfahren. Wir haben natürlich andere Rahmenbedingungen, weil die Umleitungsstrecken ja belegt sind. Also auf den Strecken, wo normalerweise ja dann weniger Verkehr ist, ist zum Beispiel ein Thema, dass wir da mit der Logistik halt auch mit durch müssen. Die größte Herausforderung, was das betrifft bei uns, war die Moorstelle tatsächlich. Das ist ja eine unserer Ankermaßnahmen, wo praktisch ein Moor über 2 Kilometer dann ertüchtigt wird und da ist halt Schluss. Das bedeutet, es kommt keine Logistik von oben rein und von unten wäre Österreich der zuführende Punkt. Und Österreich ist aber eine Umleitungsstrecke für unsere Kunden, also die EVUs, Eisenbahnverkehrsunternehmen im Güterverkehr. Und da müssen wir natürlich den Mittelweg finden, dass wir da eine Lösung dafür generieren.
Wie findet man eine Lösung?
10 Jahre lang Erfahrung im Güterverkehr.
Ist es dann eher mit LKW oder mit Hubschraubern,
nein,
wie bei der anderen Korridors?
Dann nein, also wir werden vorlagern. Wir machen es so, dass wir ab 13.06. bis zum 14.06., wo wir starten, lagern wir unsere Materialien vor, um den Kunden der Güterverkehrsunternehmen die Kapazitäten auf der Strecke nicht wegzunehmen. Also, dass einfach das für unsere Kunden zur Verfügung steht. Lagern wir vor, sei es Schwelle. Ein Vorteil haben wir, das Schotterwerk liegt genau in unserem Sperrabschnitt in Neustift-Blindham. Also wir können den Schotter von dort beziehen, das ist Glück, sage ich jetzt mal. Und auch die Schienen werden wir vorlagern, dass wir praktisch die Kapazitäten der Gleise, die unterwegs dann zur Verfügung stehen, in der Sperrpause jetzt schon belegen mit den Wagen dann. Und das Einzige, was wir machen ist, um uns selber nicht im Weg zu stehen, ist Leerwagenabführung, also dass wir das Material, was verarbeitet ist, dann wieder über Österreich abführen. Aber das sind vielleicht in den großen Sperrpausen 5 bis 10 Züge in einem Monat. Und das ist, glaube ich, verkraftbar.
Bei der Korridorsanierung Nürnberg-Regensburg transportieren gerade Hubschrauber Oberleitungs- oder Signalmasten zur Baustelle. Wenn man die Bilder mal gesehen hat, das ist auch wirklich spektakulär. Geht es dann bei eurem Korridor auch so spektakulär zu?
Zum Glück ja. Also wir werden auch einen Hubschrauber bekommen auf dem unteren Abschnitt im Baulus 1. Das bedeutet also von Plattling bis nach Osterhofen eben einmal wegen der Moorstelle, weil da die Zuführung natürlich einfach günstiger ist und weil es auch ein großer Zeitersparnis ist.
Auch für die Masten dann?
Auch oder? Für die Masten. Ach, okay. Und für die Arbeiter, also für den Bauablauf insgesamt. So müsste der Masten halt kompliziert mit Kran oder anderen Gegebenheiten abgebaut werden und so fliegt der hin, schraubt den los und fliegt weg. Ja.
Und fällt dir vielleicht noch was ein, was so hinter den Kulissen abläuft, was man als Außenstehender einfach nie vermuten würde, was aber total interessant und total spannend ist eigentlich zu wissen?
Die großen Abstimmungsrunden. Also man muss wirklich alles im Blick behalten. Man muss als Betrieb und Logistik, wenn ich jetzt aus meiner Brille spreche, wir haben Projektleiter, die sind für den einen Teil zuständig und Projektleiter sind für den anderen Teil zuständig. Die kümmern sich um ihren Bereich. Mein Bereich überspannt das auch noch mit drüber hinaus. Plus Gleisanschließer, also mit den Kunden, die direkt an der Strecke sind, die Firmen, die produzieren und ihre Waren brauchen, die muss man dann auch mit berücksichtigen. Also genau die Schnittstelle zwischen Betrieb und Fahrplan oder Betrieb und Bauen ist so das Thema, was besonders spannend ist, wo keiner mitkriegt. Ja.
Zum Thema Bauen, du bist außerdem für Baustelleneinrichtungsflächen zuständig, kurz BE-Flächen. Kannst du kurz erklären, was das genau ist und wofür man die braucht?
Eine Baustelleneinrichtungsfläche ist eine Fläche, auf der wir das zu verbauende Material vorlagern und das ausgebaute Material wieder auflagern und von dort aus entsorgen, wegfahren. Kurzum, Schotter, wenn wir Schotter benötigen für gewisse Bereiche, wird er auf der Fläche gelagert und dann, wenn der Altschotter kommt, wo ausgebaut wird, wird er auch wieder auf die Fläche gelegt und von dort aus dann zur Entsorgung zugeführt.
Wie findest du jetzt diese BE-Flächen?
Ganz einfach in einer Excel-Tabelle. Also wir haben eine Excel-Tabelle, da ist alles drin, da ist dann ein Link, wo man direkt draufklicken kann und auf diesen Link sieht man dann, wo er sich befindet.
Und wie kommen aber die Flächen in die Excel-Liste? Guckt ihr bei Google Maps, fragt ihr bei den
Kommunen? Bayern-Atlas, also es ist der Bayern-Atlas und Google Maps natürlich logischerweise. Das sind zwei Varianten, die wir da haben. Und das führen wir durch die Projektsteuerung, wird es dann gepflegt. Oder dann halt jetzt neu durch unseren BauerInnen, also unsere Baufirma, die für uns baut. Die pflegen das natürlich dann auch nach, weil die haben sich auch nochmal zusätzliche Flächen dazu geholt.
Wie reagieren da die Anwohnenden und auch die Kommunen in der Regel, wenn du bei ihnen anfragst? Geben sie die Flächen bereitwillig her?
Gemischt. Der eine sagt, er findet es gut. Der andere sagt, na, bei mir kommt keiner rein. Ne? Es ist natürlich wie immer. Aber grundsätzlich muss ich sagen, wie man in den Wald reinschreit, so kommt es auch zurück. Und wenn du ganz normal fragst und mit den Leuten dich abstimmst, denen ist eins ist wichtig, wir haben da unten das Gäubodenland. Der Boden ist natürlich für die Landwirte sehr, sehr wertvoll und da müssen wir denen einfach Lösungen bieten, wo danach die Fläche wieder so nutzbar ist wie davor. Und wenn man das denen erklärt, dann sind die da eigentlich ziemlich kooperativ, muss ich sagen. Ja.
Und was macht man, wenn man da, wo der Bautrupp jetzt die BE-Flächen benötigen würde, einfach kein Platz ist? Oft sind wir ja da unterwegs, wo sowieso schon nicht so viel Platz zur Verfügung steht. Was macht man, wenn man genau an der Stelle, wo man eine BE-Fläche bräuchte, wirklich keine Möglichkeit findet?
Dann kommt der Hubschrauber.
Ganz einfach, okay.
Ja, genau.
Ganz einfach, okay.
Und wie lange brauchen wir die Flächen vor dem Bau und auch nach der Fertigstellung?
Also angemietet sind sie bis nächstes Jahr im April ungefähr. Mhm. Weil wir müssen ja auch wieder zurückbauen, die Flächen. Die werden hier hergerichtet, also es kommt ein Vlies drunter, Geotextil, dass praktisch der Boden auch wasserdurchlässig ist, dass also unten drunter keine Schaden an dem Boden genommen wird, außer bei Flächen, wo man natürlich aufpassen muss, dass ein Naturschutzgebiet oder Wasserschutzgebiet ist, da kommt dann nichts rein. Und dann kommt eine Schicht mit Schotter drauf, 40, 50, 60 Zentimeter. Und das, der Rückbau dauert natürlich. Wir haben 48 Flächen, wir verbauen ca. 350.000 Tonnen Schotter nur für die Flächen. Das sind knapp 200.000 Quadratmeter Flächen, was wir haben, bis 250.000, je nachdem. Das ist schon nicht ohne. Und das braucht natürlich seine Zeit, wenn man am 12.12. in Betrieb gegangen ist, bis das wieder zurückgebaut ist.
Inwiefern du für die Logistik zuständig bist, haben wir jetzt ausführlich gehört. Was bedeutet denn der Betrieb in deiner Rolle ganz konkret?
Schnittstelle. Und ich bin der Übersetzer eigentlich, weil ich lerne jetzt Bauen kennen, ich lerne das Projekt kennen und ich kenne den Betrieb seit 18 Jahren. Und das ist die Herausforderung, die, glaube ich habe und auch meine Rolle, dass ich da immer übersetze, dass ich dem Fahrplan, dem Betrieb nahebringen kann. Es ist jetzt wichtig, dass wir hier vielleicht vorher nochmal eine Sperrpause benötigen, um vorbereitende Maßnahmen zu treffen und aber auch den Bauprojekt zu sagen, Moment, ihr könnt nicht komplett sperren, sondern wir müssen eine kreative Lösung finden, wie wir den Betrieb, also das Fahren für den Nahverkehr, Fernverkehr und den Güterverkehr weiterhin erträglich und aufrechterhalten, aber trotzdem unsere Maßnahme durchziehen. Und das, glaube ich, ist so my Part, was ich da bei uns sehe.
Projekt und Betrieb haben ja oft doch mal unterschiedliche Blickwinkel. Wo erlebst du denn diese Unterschiede besonders stark und wie schaffst du es immer wieder, sie zusammen zu bringen und auch zu vermitteln?
Reden, ganz viel reden und natürlich beide Seiten erst einmal klarstellen. Also Ich versuche erstmal dem Betrieb zu sagen, was haben wir für eine Herausforderung und dann dem Bauprojekt zu sagen, was ist da die Herausforderung und sagen, der Zug muss jetzt fahren, dafür schauen wir, dass wir den irgendwie umlegen oder anders planen mit dem Betrieb zusammen im Fahrplan und der Fahrplan dann zu sagen, okay, wir finden eine Lösung, wie wir das trotzdem hinkriegen, dass wir schichtweise arbeiten. Ne? Nicht so dieses Wunschdenken, ich habe hier eine komplette Sperrung und ich kann machen, was ich will als Bauprojekt, sondern natürlich auch mit Zwischenlösungen arbeiten. Und dann müssen wir einfach immer an den Tisch kommen, eine Stunde reden, uns das darlegen und dann kriegt man das in der Regel eigentlich hin.
Eine weitere Herausforderung für Gleisanschlussfirmen ist so eine Korridorsanierung besonders herausfordernd. Also Unternehmen, die ihr Betriebsgelände an das öffentliche Schienennetz angeschlossen haben, zur Be- und Entladung von Güterwagen. Was macht die Zusammenarbeit mit Gleisanschließern so besonders und worauf muss man dabei achten?
Man muss darauf achten, dass man sie versteht. Also man muss ihnen zuhören, was ihre Bedürfnisse sind. Im Sinne, wir können jetzt kein halbes Jahr lang die Produktion einstellen. Was mache ich mit meinen Mitarbeitern in der Zeitraum? Was mache ich mit meinen Kosten, die ich habe? Ne? Eventuell mehr Kosten, wenn ich auf LKW umstelle. Mein Vorteil war, ich bin 10 Jahre lang im Güterverkehr gewesen. Also ich kenne die Prämissen der Leute. Und wenn man ihnen und der Firmen, wenn man ihnen dann den Eindruck vermittelt, wir nehmen dich wahr als Kunden, wir nehmen dich wahr, dass du Bedürfnisse hast und der Kunde dann auch wahrnimmt, dass wir Bedürfnisse haben, das ist, glaube ich, die Schlüsselfunktion da drin. Und das ist essentiell, dass man denen das vermittelt.
Ja. Vielleicht, dass wir so einen Eindruck kriegen, wie viele Gleisanschließer gibt es denn jetzt an so einer über 100 Kilometer langen Strecke, so ganz ungefähr?
Wir haben so circa 10, 15 Gleisanschließer. Okay. Ne? Also wir haben große Gleisanschließer. Das ist der Hafen Straubing, das ist der Hafen Deckendorf, das ist der Hafen in Schalding. Da sind mehrere Nebenanschließer dabei, wie in Hafen Deckendorf geht es noch weiter. Da ist eine private Infrastruktur, zum Beispiel der Holzschweiger. Der hat ja über Jahre hinweg immer wieder ausgebaut und hat seine Infrastruktur selber ertüchtigt, hat auch eigenes längeres Gleis für sich zur Verfügung. Dann haben wir zum Beispiel Müllversorgung. Schrottverladung ist bei Straubing noch ein Nebenanschließer. Gößweingas ist ein Kunde von uns, der ist zum Beispiel für die Gaslieferungen der Leute der Menschen unten zuständig, der Einwohner. Und der Hafen Schalding auch, ne, ist auch ein Riesenumschlagsbahnhof oder Hafen, wo dementsprechend die Güter umgeschlagen werden.
Super interessant, da macht man sich oft auch einfach keine Vorstellung, wer das Gleis da alles benötigt.
Ja, ja, vor allem, wenn der nicht beliefert wird, dann habt ihr kein Sprit, kein Gas oder Ähnliches für zum Beispiel im Winter, wenn jetzt dann die Heizperiode im September wieder losgeht. Und wenn man das Verständnis hat und die das auch spüren, die Kunden, das ist das Wichtigste, dass sie sagen, hey, es ist ja nicht nur ich und das eine, sondern da hängt ja die ganze Infrastruktur außenrum dran.
Welche Lösungen können wir den Gleisanschließern da von der Bahn jetzt anbieten?
Also es gibt dieses Bedienfahrten im Baugleis nennt sich das. Das ist also eine kommerzielle Fahrt im Baugleis. Dafür gibt es ein besonderes Verfahren. Das muss mit einem Risikomanagement bewertet werden. Das hatte ich auch ausgearbeitet letztes Jahr. Das bedeutet eigentlich, wie kann man sich vorstellen, es gibt einen Logistikzug, der fährt mit Schwellen durch dieses Baugleis. Aber es gibt jetzt auch diese Güterverkehrszüge, die normalerweise auf der Strecke fahren, fahren halt die durchs Baugleis. Dafür gibt es besondere Regularien einzuhalten, muss mit Risiko bewertet werden. Wir müssen auch einen unabhängigen Bewertungsbericht hatten wir eingeholt dafür. Das heißt, es wird von einem außenstehenden Gremium bewertet, ob wir das, was wir tun, auch sicher ist und auch die gleiche Sicherheit hat. Und diese Lösung können wir den Kunden anbieten. Zu gewissen Zeiten können sie dann die Waren erhalten. Natürlich nicht das komplette Umfeld. Und da muss ich sagen, sind wir wirklich auf Verständnis gestoßen auch. Von den Kunden. Ihnen war wichtig, dass sie zumindest einen Grundstock an Bedienung bekommen. Und das konnten wir dadurch ermöglichen.
Schauen wir von den Gleisanschließern nochmal auf die EVU, auf die Eisenbahnverkehrsunternehmen. Du hattest und hast ja auch nach wie vor viel mit ihnen zu tun, kennst die Abläufe, findest da auch Lösungen für knifflige Situationen. Was sind denn aus deiner Sicht nochmal so zusammenfassend die größten Herausforderungen der EVU bei solchen Großprojekten?
Zusammenarbeit. Also wir hatten zum Beispiel eine Variante für den Hafen Straubing. Da sind wir mit 3 Fahrten im Baugleis gewesen, also mit 3 von diesen kommerziellen Bedienfahrten. Die waren sehr herausfordernd, weil es sehr eng getaktet. Wir hatten ja nur ein gewisses Zeitfenster. Und dann zu vermitteln, auf den EVUs zu sagen, arbeitet zusammen im Sinne dessen, koppelt doch die Züge vorher zusammen, dass wir aus 3 Bedienfahrten vielleicht nur 2 machen. Und da müssen sie dann halt miteinander kooperieren. Das heißt also, da war auch kein Konkurrenzdenken da. Aber die Idee, erst einmal noch dann reinzukriegen und mit denen in Austausch zu kommen, war wirklich das Essentielle, was wir jetzt hatten.
Deine Erfahrung aus den Bereichen Betrieb und Logistik fließt genauso sehr in deine Arbeit ein wie die Projektperspektive, die du jetzt einnimmst. Wo hilft dir diese Kombination ganz konkret dabei, Lösungen zu finden?
Ich muss es sagen, ich bin 2018, hatte ich diese Position als OE-Leiter angenommen bei DB Cargo damals, also bei dem Eisenbahnverkehrsunternehmen. Da hatte ich eine Chefin, die mich da wirklich drauf hingearbeitet hat. Das war die Frau Esther Heckmann, die ist jetzt auch bei Personenbahnhöfen. Und die hat mich da wirklich darauf hingearbeitet zu sagen, ich mache dich aus dem Praktiker, mache ich einen, der auch als Leiter fungieren kann und somit diese Perspektive von beiden Seiten mit einnehmen kann. Und da muss ich sagen, das war essentiell, weil sie mich dahin sehr gefördert hat.
Wo entscheidet sich aus deiner Erfahrung der Erfolg einer Korridorsanierung? Im Plan oder erst im Betrieb?
Die Mischung. Also du musst einen guten Plan haben, wie du es umsetzt, aber du musst für den Betrieb dann auch die Rückfallebene haben. Das heißt, also du musst beides planen eigentlich. Ne? Nicht bloß, wir müssen das so durchziehen, sondern auch ein wenig das Praktische, das Hemdsärmliche. Muss ich sagen, das haben wir bei unserer Baufirma, die für uns tätig ist, haben wir das. Die sind auch mit praktischen Lösungen vorhanden. Ich glaube, das wird eine gute Generalsanierung, weil wir da die Mischung haben. Wir planen ziemlich viel vor, aber auch das Praktische und schnelle Lösungen finden.
Ist es aus deiner Sicht wichtig, dass Menschen mit Betriebserfahrung in solchen Großprojekten arbeiten?
Ja.
Warum?
Weil die Masse zu groß ist, dass du sagst, ich kann das jetzt ignorieren. Also ich kann jetzt den Betrieb ignorieren. Bei einer kleineren Baustelle weiß ich, okay, da habe ich die Sperrpause, da habe ich eine Eingleisigkeit, da geht schon irgendwie, weil dann ist mal für eine Woche oder für 2 Wochen einmal eine Umfahrung. Aber diesen großen Blick auf den Betrieb mitzuhaben, ist wirklich essentiell und das hat auch bei den Gleisanschließern gezeigt, wenn man weiß, dass beide Parteien vom Gleichen reden, ist immer gut.
Die Korridorsanierung ist ein ganz neues Konzept, das auch die Menschen erstmal kennenlernen müssen, merken müssen, dass wir Sachen anders machen. Es gibt Kritik, es gibt Verständnis. Gibt es vielleicht etwas oder wünschst du dir etwas, dass mehr Menschen über die Korridorsanierung noch verstehen sollten?
Dass wir das eigentlich alles für Sie machen. Also wir machen das ja eigentlich nicht für uns, weil wir das wollen als Bahn und wir uns das einbilden, weil wir das jetzt brauchen, sondern wir machen das ja, dass der Skoda von Ungarn jetzt pünktlicher nach Bayern kommt als Beispiel oder nach Hamburg kommt mit dem Zug oder dass der Nahverkehr zum Goldbodenfest in Straubing einen größeren Takt fahren kann, damit die Fahrgäste hin und her kommen. Also wir machen das ja nicht für uns, sondern wir machen das ja für alle. Das ist, glaube ich, das, was man im Auge behalten muss und immer wieder vor Augen führen muss.
Ja. Gut gesagt. Und gibt es auch etwas so allgemein über den Bahnbetrieb, was du dir wünschen würdest aus deiner Perspektive, was auch noch mehr Menschen wissen sollten?
Dass es nicht wie Autofahren ist.
Also das, besser.
Ja, besser und vor allem den Aspekt immer betrachten, wenn etwas nicht funktioniert im Verkehr und wenn jetzt einmal der Zug stehen bleibt, ist es nicht, weil wir das so wollen, sondern es geht immer auf die sichere Seite. Also der Leitsatz bei der Bahn, und der hat sich nie geändert, ist Sicherheit, Pünktlichkeit, Wirtschaftlichkeit. Und wenn einmal ein Zug steht, dann ist die Sicherheit die oberste Priorität. Das müssen wir, glaube ich, öfters mal immer wieder mal ins Gedächtnis rufen.
Sehr gut.
Am 12. Dezember 2026 geht eure Strecke wieder in Betrieb. Denkt ihr schon an die Zeit danach? Da kümmerst du dich dann um den nächsten Korridor oder was machst du danach?
Das lasse ich auf mich zukommen. Ja. Also ganz ehrlich, wir werden noch Nacharbeiten haben. Logisch die Rückführung der Baustelleneinrichtungsflächen zum Beispiel. Rückbau, es wird sicherlich noch kleine Restarbeiten geben, wo wir dann noch einfach, wie wenn man daheim eine Baustelle hat, wir müssen halt noch aufräumen. Ne? Es bleibt ja nicht alles liegen, sondern es muss ja noch aufgeräumt werden. Es wird nicht jede von den Massen an Entsorgung entsorgt sein bis zum 12.12., sondern 12.12. heißt, der Kunde kann in der Früh wieder mit seinem Kaffee am Bahnsteig stehen und in den Nahverkehrszug einsteigen. Aber der Rest hinten dran muss ja trotzdem noch passieren.
So, normalerweise haben wir am Ende von unserer Folge immer die Rubrik von drei Begriffen. Heute probieren wir aber ein bisschen was anderes. Wir machen einen spontanen Spurwechsel. Auf welcher Spur bist du? A oder B? Die Nummer 1 wäre Führerstand oder Baucontainer?
Ja, Führerstand, weil das ist der, was uns eigentlich... Der bezahlt meinen Job, der Führerstand. Wenn der Zug nicht fährt und der Führerstand nicht besetzt ist, kann ich auch nicht im Baucontainer sitzen.
Nummer 2, erklären oder machen?
Machen.
Wobei du heute sehr, sehr gut erklärst hier im Podcast, muss man sagen.
Ja. Und Nummer 3, improvisieren oder planen?
Auch wieder situationsbedingt, aber grundsätzlich planen und danach improvisieren, wenn der Plan nicht aufgeht.
Tobias, ganz, ganz vielen Dank dir für die Infos. Super spannend. Und mit jeder Folge gewinnen auch wir irgendwie mehr Einblicke in dieses Mammutprojekt Korridorsanierung. Ganz toll.
Wir werden das gespannt verfolgen.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Sehr gerne. Andrea, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Theresa.